Herzlichen Dank für die Einladung. Geht's? Ja. Ans Max-Gymnasium. An diese Turnhalle habe ich vielfache Erinnerungen. Ich war zwar in Willems, aber war oft auf Schulfesten hier. Dann als sehr oft genutzter Sitzungssaal für die Bürgerversammlung in Schwabing und auch bei mancher Veranstaltung. Nur, wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Diesen Satz soll Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe, nach und im Umfeld der Reichspogromnacht 1938 aufgeschrieben haben, der ja ganz in der Nähe hier in Schwabing eine Zeit lang bei einer Verwandten gewohnt hat, wenige hundert Meter von hier. Für die Juden geschrien haben wenige und gregorianisch gesungen wird, ist besser, soll es mit Mikro? Ja, okay. Für die Juden geschrien, das wissen wir, haben wenige und gregorianisch gesungen wird heute mehr oder minder scheinheilig immer noch. Es war eher Zufall, dass am 27. Januar 1945 Truppen der Roten Armee in der Nähe des Ortes Auschwitz, bei dem es übrigens so ist, dass nicht die polnische Übersetzung, oder die, das ist nicht eingedeutscht, sondern das ist der deutsche Ortsname gewesen, ist dann ins Polnische natürlich übertragen worden, vorbeigekommen sind und dann einen Industriekomplex mehr oder minder entdeckt haben, gefunden haben. Und das war ein Teil dieses Gesamtkomplexes in Auschwitz. Auschwitz war zunächst ein Arbeitslager, war eine alte Kaserne. Wurde dann entdeckt von IG Farben und anderen Firmen, die dort einen riesigen Industriekomplex hingestellt haben, wie an so vielen Orten, in der Nähe von Orten, an denen es billige Arbeitskräfte gab. Es war die Vermengung der deutschen Wirtschaft mit dem Todesapparat, mit der SS. Das war Auschwitz I. Auschwitz I hat bis zum Schluss bestanden und war auch und blieb Arbeitslager, Vernichtung durch Arbeit. Auschwitz-Birkenau II ist dann zum Synonym dessen, was man industriellen Massenmord nennt. Industriellen Massenmord an Menschen geworden und damit zu einem Ort, der eigentlich nicht erklärbar ist. Das ist ein globales Grauen. Ich war Anfang August des letzten Jahres, müssen wir jetzt so, ich glaube, ein gutes neues Jahr darf man noch wünschen, in Auschwitz. Ich war eingeladen vom Zentralrat der deutschen Sinti und Roma, weil genau vor 80 Jahren, Anfang August, den Tag weiß ich nicht mehr genau, vor 80 Jahren die letzte große Hinrichtungswelle, Mordwelle an den Sinti und Roma, die im sogenannten Zigeunerblock untergebracht waren, durchgeführt wurde. Warum? Weil man anschließend den Platz für die Vernichtung der ungarischen Juden brauchte. Eine der wahnsinnigsten Tötungsaktionen des NS-Regimes. Das hat sogar die Tötungsmaschine von Auschwitz an ihre Grenzen gebracht. Da fuhren so viele Züge rein, dass die mit dem Vergasen und Verbrennen gar nicht mehr nachkamen. Da sind über 10.000 bis 15.000 Menschen an einem Tag durch diese Anlage gejagt worden. Und wenn sie vor den Trümmern, die die Täter natürlich gesprengt haben, stehen, dann sind sie zunächst einmal erstaunt, wie klein dieser Betonkomplex ist. Schaut aus wie eine große Schuhschachtel. Das sah so aus wie eine große Schuhschachtel. Hocheffizient. Sie wissen das ja, diese berühmte Rampe, dieses ikonische Bild des Grauens kennen Sie. Dass die Menschen dort dann selektiert wurden, die Arbeitsfähigen eben in dieses Arbeitslager gebracht wurden, Vernichtung durch Arbeit. Und alle anderen, darunter meistens Frauen, Kinder, ältere Leute, sofort der Vergasung zugeführt. Sie wissen das, wie das geht. Wurde der Schein gewahrt, dass es sich um Entlausung und Reinigung handelt. Die Menschen zogen sich aus und wurden dann eben in diese, einen Stock tiefer geführt, in diese Gaskammer und, oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau. Also es waren relativ banale Bauten, Und dann wurde eben dieses Zyklon B eingeführt. Die, die nah am Schacht standen, sind schneller gestorben. Die weiter weg von diesem Schacht standen, sind elendiglich verreckt. Dann wurden die Leichen aus diesen Gaskammern rausgeholt. Es waren jüdische Gefangene, die das tun mussten, die dadurch ein Stück weit ihr Leben verlängerten, aber auch nicht retteten. Die wurden dann in Krematorien mit deutschen Qualitätsöfen der Firma Topf verbrannt und anschließend, und wenn Sie das sehen, in einem Teich, der einen Durchmesser hat, wie vielleicht, ja, wenn überhaupt, diese zwei dieser bestuhlte Raum, wurde die Asche von 1 Million und mehr Menschen in diesen Teich verklappt. Die Banalität des Bösen, nannte das Hannah Arendt, wenn sie wieder an der Architekt dieses Massenmordes in Israel 1961 dann der Prozess gemacht wurde. Das war der absolute Tiefpunkt der deutschen Geschichte und das größte Weltverbrechen. Warum kann man das so qualifizieren? Weil zum ersten Mal andere Gewaltherrscher des 20. Jahrhunderts, Gewalt wurde immer eingesetzt, auch gezielte Tötung, andere Gewaltherrscher wie etwa Stalin haben das auch gemacht. Die haben den großen Terror der 30er Jahre, hat Stalin durchgeführt. Dieser Terror diente aber der Machterhaltung und der Machtdurchsetzung. Auch wenn ihm Millionen und Abermillionen von Menschen zum Opfer fielen, auch aus der eigenen politischen Partei. Wo sie hinschauen, diente in der Regel und dient so angewandter Terror der Machtdurchsetzung oder Machterhaltung. Übrigens auch im kolonialen Zusammenhang, der natürlich jetzt in einer etwas skurrilen Debatte der postkolonialen Bedeutung und was der Holocaust in seiner Einmaligkeit bedeutet, auch auf wissenschaftlichem Terrain zu manch eigenartiger Blüte führt. Aber auch das kann man sagen, dass in diesem halben Jahrtausend europäisch gelenktem Kolonialismus brutaler Terror als herrschaftssicherndes Instrument eingesetzt wurde. Da haben sie übrigens die Deutschen gelernt. Das Vorgehen gegen die aufständischen indigenen Stämme in sogenannten Südwestafrika war die erste Erfahrung mit Genozid, die deutsche Truppen gemacht haben, wo eben Stammesangehörige der Hereros und andere systematisch, weil sie eben diesen Stämmen angehörten, letztlich durch Hunger in der Wüste getrieben, vernichtet wurden. Und eine zweite Erfahrung der kaiserlichen Armee wollen wir nicht vergessen, das war das Mitwirken deutscher Offiziere am Genozid, am Völkermord an den Armeniern. Also da hat man Fachkenntnis gesammelt. Das ist das, was mit dem deutschen Namen auf ewig verbunden sein wird und vielleicht erklärbar ist, aber nicht verstehbar. Für das Regime war das die zentrale Triebfeder. Ohne diesen abgrundtiefen, kranken, sich ständig beschleunigenden und steigernden Judenhass, der natürlich andere Gruppen auch getroffen hat. Wir wollen eben die Sinti und Roma nicht vergessen. Wir wollen Menschen, die diesem perversen Raster, ich weiß nicht, wenn Sie mal in der KZ-Gedenkstätte Dachau waren oder auch in der Literatur, diese Systematik der Winkel, die da entwickelt wurde, also ein irreres, mit deutscher Gründlichkeit eingeführtes System des Erkennenkönnens, warum Menschen diesen perversen Raster des unwerten Lebens unterfielen, das das Regime da entwickelt hat, das ist schon etwas ganz Besonderes. Dem müssen wir sich stellen. Das ist die innerste Triebfeder dieses Regimes gewesen, der es so weit geführt hat, dass die Tötung von Menschen, die nicht diesem Raster des lebenswert erhaltenwerten Lebens oder über Ariatum oder sonst was entsprach, das Regime im Kern selber gefährdet hat. Ihr habt es nicht gewusst, dass die Züge mit den Menschen in die Vernichtungslager, die ja nach Osteuropa gewahrt, also aus ganz West- und Südeuropa, was er besetzt war, in der überfallenen Sowjetunion hat man über 1 Million sowjetische Juden erschossen. Das war übrigens eine der Gründe, warum man nach anderen Tötungsmethoden gesucht hat. Erstens, um effizienter zu werden, zweitens, um aber die psychische Belastung der Einsatzgruppen und ähnlicher zu senken. Auch das war da in der berühmten Pose in der Rede von Heinrich Himmler, weiß nicht, ob Sie dieses monströse Tondokument kennen, dass da vor der deutschen Geschichte etwas getan werden muss, über das man nicht sprechen kann, das aber im Sinne einer Aufgabe des deutschen Volkes so ähnlich, also aber witzig. Absolvent des Münchner Wilhelmsgymnasiums, Heinrich Himmler. Um das zu sehen, wie durchdrungen und eigentlich der zentrale, irre, verbrecherische Treibsatz dieses Regimes war, ich sage es nochmal, dass die Züge mit den Menschen in die Vernichtungslager Vorrang hatten für die Züge, die Nachschub für die deutsche Wehrmacht an der Ostfront bringen sollte, dass man das sieht. Und wie tief verstrickt alle Teile der Wehrmacht in dieses Vorgehen waren. Ich erinnere mich noch, auch da habe ich mich teilweise falsch eingeordnet an eine sicher fehlerhafte, aber an diese Ausstellung vom Herrn Remzma über die Wehrmacht und ihre Verstrickung in die Verbrechen. Bis zum letzten Meter und der letzten Minute, in dem deutsche Truppen auf dem Rückzug irgendwelche Gebiete halten konnten, wurden Menschen vernichtet. Das muss man wissen. Das gibt wirklich, also erst wenn die, also in dem Fall von Osten kommen, die Rote Armee wieder ein Stück die Deutschen zurückgeworfen hat, hat das Töten aufgehört. Das ist die immanente innerste Struktur und das innerste Wesen dieses Regimes gewesen. Deswegen ist diese Monstrosität der Einmaligkeit schon gegeben. Dieser Terror wurde nicht eingesetzt, um Macht durchzusetzen. Wurde natürlich eingesetzt, wurde Terror eingesetzt, um natürlich das Regime im Reich zu stützen, um mit politischen Gegnern aufzuräumen und so weiter. Aber dieser Ausmaß an Terror, der ist eingesetzt worden, um rein ideologischen Zielen zu dienen, nämlich Menschen zu vernichten, die nicht dem Bild, Menschenbild, wenn man überhaupt davon reden kann, dieses Regimes entsprach. Und da gibt es eine, in diesem Auschwitz I, also in diesem ehemaligen Kasernengelände da, gibt es eine erste Gaskammer, in der das ausprobiert wurde. Daneben steht natürlich ein Galgen. Und jetzt kommen wir zu etwas, das mich zutiefst umtreibt, weil es ein Stück auch unsere Verantwortung ist und war, nämlich wie man in der jungen Bundesrepublik, Auschwitz steht ja wie eine Chiffre für diesen Wahnsinn dieses Regimes. Das ist nun mal passiert, ein Weltverbrechen, an das man zu Recht erinnert. Und ich komme gleich darauf, warum man vielleicht auch gerade in diesen Tagen daran erinnern soll. Weil am 7. Oktober des Jahres 2023 etwas passiert ist, dessen Ausmaß und dessen Art, wie man es in die Welt getragen hat, ein Ziel hatte, nämlich an dieses monströse Verbrechen zu erinnern, zumindest innerhalb der jüdischen Gemeinschaft aus diesem Erdball. Am Holocaust waren etwa eine 500.000 Menschen beteiligt, ungefähr, rauf und runter 50.000. Darunter nicht nur Deutsche, auch das gehört zur Wahrheit. Da waren Helfershelfer, Ukrainer, Balten, wo man auch immer war. Antisemitismus war ja nichts Deutsches, das muss man auch sagen. Das ist eine weltweite Entwicklung und Hassbewegung. Aber doch, der ganz große Teil waren deutsche Männer und Frauen. Es gab ungefähr 10.000 bis 15.000 Prozesse in der jungen Bundesrepublik, auch noch davor, angestrengt durch die Alliierten, natürlich begonnen mit den Kriegsverbrecherprozessen am Standort Nürnberg, aber auch in Dachau, in Rastatt, also auch in der DDR, in der nachmaligen dann, mit 10.000 bis 15.000 Urteilen, von denen der größere Teil zum Teil, also wenn es Haftstrafen waren, früher dann Entlassungen stattgefunden haben, Todesurteile vollstreckt wurden oder auch nicht. Also das heißt, der größte Teil dieser Mörderinnen und Mörder, die unmittelbar an der Vernichtung von Menschen beteiligt waren, am industriellen Massenmord oder an den Erschießungen, den Massenerschießungen in der Sowjetunion, haben in der Bundesrepublik ihren Weg nehmen können, ob in der Verwaltung, in der Kultur, in der Wirtschaft, wo auch immer, haben ihre Biografien gesäubert, obwohl man sie gar nicht säubern konnte, weil jeder wusste, wo der war. Es sind ja Menschen nicht plötzlich verschwunden aus diesem Land. Manche haben sie untergetaucht, aber von vielen wusste man es ja, dass sie bei der SS waren und dann auch wahrscheinlich bei ihrem Heimatbesuch oder bei einem Besuch halt daheim und bei der Verwandtschaft stolz ihre Schirmmütze trugen mit dem Totenkopf drauf. Die Totenkopfverbände waren die KZs betrieben haben, gesichert haben. Also von der Vernichtung, nicht nur der Diskriminierung, der Ausgrenzung, der Entrechtung, dem Raub an Jüdinnen und Juden und anderen Gruppen hat ganz Deutschland gewusst. Ganz Deutschland. Ich will nur den Begriff der Arisierung nennen. Die Arisierung hat den Entzug von Besitz und Eigentum im ganz großen Teil, sonst hätte man nicht den Begriff verwendet, von jüdischen Menschen in diesem Land bedeutet. Ich kann nur ein Beispiel nennen, das mir meine eigene Mutter, Jahrgang 25, erzählt hat. Die war, Junges können das ja rechnen, war in den 40er Jahren dann so, also war eine Schwesternhelferin, wie man das nannte, also noch nicht fertige Krankenschwester, in einem Lazarett in Garmisch. Und die hat mir erzählt, dass wo sie gewohnt hat, gegenüber eine Dame gewohnt hat, eine Jüdin mit dem Namen Silbertau, hat sich mir eingeprägt. Und die Frau Silbertau war dann, fragen Sie mich nicht, wann das war, irgendwie in den späten 40ern, war dann plötzlich weg, also in späten Jahren des Regimes, war dann plötzlich weg. Und dann hieß es, so hat es mir meine Mutter erzählt, die Frau Silbertau ist in den Osten gegangen. Und dann sei das ganze Inventar, und sie habe alles dagelassen. Das Inventar dieser Wohnung sei verkauft worden und diese Wohnung neu besetzt, ob jetzt verkauft oder eben neu belegt. Das ist die Arisierung. Und davon haben Dutzende von Millionen deutscher Familien profitiert. Das Zusammentreiben der Juden in den deutschen Städten hat nicht nachts stattgefunden. Das hat zu jeder Tageszeit stattgefunden, an prominenten Orten. Es wurden Judenhäuser geschaffen, meistens in der Nähe der Bahnhöfe, wo dann jüdische Familien zusammengetrieben wurden, bevor sie deportiert worden sind. Das heißt, das Wissen, vielleicht nicht das Wissen um den industriellen Massenmord mit was auch immer, mit Schusswaffen oder mit Gas, das mag sein, aber auch das ist durchgesickert. Aber das Wissen um das Umgehen des Regimes mit, nicht nur mit Regimegegnern, sondern gerade mit der jüdischen Bevölkerung war Gemeingut. War Gemeingut. Und dem müssen wir uns stellen, dass das in der jungen Bundesrepublik nicht die nötige Antwort gefunden hat. Das heißt nicht, dass diese zweite Demokratie auf deutschem Boden nicht stabil aufgebaut worden wäre und man nicht sich dem Erinnern zugewandt hätte. Aber es haben Hunderttausende von Mördern, es geht nicht um 8,5 Millionen Parteimitglieder in der NSDAP, es geht um Hunderttausende von Mörderinnen und Mördern, die ihren Weg nach der Niederwerfen des Naziregimes, der uns geschenkten Demokratie, die dann aufgebaut wurde ab 46 in den Ländern und ab 49 auf Bundesebene, haben wir einen Weg gemacht mit erstaunlichen Karrieren. Ich persönlich habe eine völlige Fehleinschätzung, zum Beispiel bei der Causa Filbinger, das wissen die Jüngeren unter Ihnen nicht mehr, habe ich eine völlige Fehleinschätzung gehabt. Hans Filbinger war baden-württembergischer Ministerpräsident in den 70er Jahren, hat mehrfach herausragende Wahlergebnisse für die CDU, absolute Mehrheit geholt und wurde dann von seiner Vergangenheit als Marinerichter eingeholt. Er hat schlicht und einfach in seiner Funktion Urteile, Todesurteile unterschrieben, die juristisch nicht haltbar waren. Das waren klassische juristische Morde. Ich habe da völlige Fehleinschätzungen getätigt, persönlich. Und dem müssen wir uns stellen, ein Stück weit. Das Bundesarbeitsgericht ist so ein Fall, da gab es natürlich Präsidenten, nachdem das wieder errichtet wurde in Kassel. Und da musste man von dieser, es gibt so eine Ahnengalerie in jeder Behörde, wo eben Behördenköpfe, wenn man so will, Spitzen der Behörden mit ihrer Wirkungsdauer dann als Foto aufgehängt werden. Also ich hänge auch im Kultusministerium, wenn man so will. Und da mussten dann in den späteren Jahren eine ganze Reihe dieser Köpfe wieder abgehängt werden, weil man ihre Verstrickung jetzt als Juristen in dieses Regime gesehen hat und auch im Kultusministerium, wie diese Annengalerie der Minister nach 1946 aufgehängt wurde, haben wir einen nicht aufgehängt. Das war Theodor Mauns. Ein Mitautor oder zumindest mit wichtigster Kommentator des Grundgesetzes, der sich da auch unselig betätigt hatte. Dem müssen wir uns stellen ein Stück weit. Warum ist Erinnern so wichtig? Es war übrigens schon wenige Wochen nach dem 9. Mai 1945, dass der Ruf nach dem Schlussstrich ertönt ist, der ja bis heute ertönt, der ja bis heute getätigt wird. Und wenn von einem Mahnmal der Schande, von scheinbaren Alternativen gesprochen wird, und damit meint das Mahnmal in der Nähe des Brandenburger Tores in Berlin an die ermordeten Juden Europas, dann muss man wissen, welche Soße da gerührt wird, die braune von damals. Das Erinnern an dieses globale Verbrechen ist deswegen so wichtig, weil das der Auftrag dieser jungen Republik ist, dieser dann gegründeten Bundesrepublik, die übrigens mit dem Leben von 10.000, 100.000 alliierter Soldaten bezahlt wurde. Weil das war genauso. Wer den Begriff des Werwolfs noch kennt oder die Feme-Gerichte, die fliegenden Schwadronen, die in den letzten April- und frühen Mai-Tagen auch in Bayern und in München unterwegs waren und Bürgermeister, die an die Amerikaner zum Beispiel übergeben wollten. In der Stadt Penzberg haben sich wenige Stunden, bevor die Amerikaner dann diesen Ort befreit haben, mutige Männer zusammengetan, um eine friedliche Übergabe zu organisieren. Die wurden noch von solchen völlig verblendeten Schergen des Regimes hingerichtet. Und das haben sie über ganz Deutschland. Also dieses Regime und diese tragend, von der Bevölkerung getragene Art des Umgangs musste wirklich niedergekämpft werden. Schlimm genug, dass wir uns das selber sagen müssen, aber es ist so. Das ist übrigens die Generation, die das, bin 15 Jahre nach, bin 1961 geboren. Ich wüsste nicht, wie ich mich zu welchem Zeitpunkt wann auf diesem Weg, die Deutschland in diesen 12 Jahren genommen hätte, wie entschieden hätte. Das ist kein, das steht niemandem zu. Aber man kann und muss das sagen. Und jetzt kommen wir zu diesem berühmten Nie wieder. Das ja, ich kann es ja kaum mehr hören seit dem 7. Oktober. Aber das Nie wieder ist der zentrale Eckstein dessen, was wir die zweite Republik auf deutschem Boden nennen, die uns geschenkt wurde, die dieses Geschenk, glaube ich, aus dem hat Deutschland letztlich etwas ganz Herausragendes gemacht, nämlich eine stabile Demokratie, die freieste Gesellschaftsordnung, die wir wahrscheinlich in unserer Geschichte hatten und glaube ich, auch nach vorne getragen haben und auch die Bewährungsproben jetzt bestehen werden. Dieses Nie wieder ist immer eine, ja, wenn ich es richtig verstanden oder wahrgenommen habe, nach hinten, also nach rückwärts gewandt, nicht, nein, nach rückwärts gerichtet verstanden worden. Dass es alles getan werden muss, dass ein solch ähnliches Verbrechen nie wieder stattfinden kann. Das ist natürlich richtig. Aber das hat auch einen Blick nach vorne. Diese junge Demokratie, die gelernt hat, was Grundrechte bedeuten, auch ihre Verteidigung, dass eine solche Institution wie etwa das Bundesverfassungsgericht diese Rolle erlangen konnte, als Letztinstanz, wenn man so will, in diesem Land, im Zusammenspiel der drei Gewalten. Das ist auch Auftrag nach vorne, dass unser Land im Inneren wie im Äußeren dafür sorgt, dass diese Grundwerte, diese Grundrechte, dass Freiheit, Demokratie, Menschenrechte verteidigt werden. Gerade weil wir vor diesem Hintergrund agieren. Das ist etwas, warum Erinnern so wichtig ist. Die Ära der Zeitzeugen geht langsam zu Ende, das ist so, das ist ganz natürlich. Ich darf in meiner Funktion jetzt ganz lange schon mit Charlotte Knobloch, aber auch anderen Zeitzeugen, wie man so schön sagt, zusammenarbeiten. Und natürlich wird das etwas sein, das ist unersetzbar. Das wissen Sie selber, die Oral History, das, was einem die Großeltern, die Eltern erzählt haben, das ist natürlich authentisch, auch wenn das ist etwas ganz zentral Wichtiges. Aber auch über diese Schwelle werden wir gehen und werden dann diese Erinnerung, glaube ich, aus einem zentralen Grund wachhalten, damit man weiß, wie gefährdet ein demokratisches, liberales, nicht im parteipolitischen Sinne, sondern im gesellschaftspolitischen Grundverständnis, parlamentarisches, demokratisches System sein kann. Die Verfassung der Weimarer Republik war nicht ganz so stark wie das Grundgesetz, aber war doch durchaus eine respektable, demokratische Verfassung für diese junge Demokratie. Und deswegen ist dieses Hinschauen, wie war das, nicht nur auf die Monstrosität dessen, was man den Holocaust oder die Shoah nennt, sondern auf dieses Hineinschlittern und dann langsame Abstürzen und dann die Selbstvernichtung dieser Demokratie durch die Kräfte der Ränder und durch das schlimmste Regime, ideologisch aufgeladene Regime, das es vielleicht auf diesem Erdball je gab. Das ist eine Aufgabe, die mit diesem Nie wieder verbunden bleibt. Das Zweite, warum das so zentral wichtig ist, Absicht der Nazis war ja, diesen 6 Millionen jüdischer Opfer, 500.000 Sinti und Roma, Menschen aus politischen, religiösen, anderen, völkischen, was weiß ich was für irren Gründen, die ihr Leben genommen bekamen, auch gleichzeitig ihre Identität zu nehmen. Das Auslöschen des Erinnerns an diese Menschen, am besten an diese Bevölkerungsgruppen, wenn man so will. Allein die Tatsache, ich habe das selber schon öfter gesehen, wenn dann alte Herrschaften ihren Arm, Unterarm freimachen und ihnen diese Nummer, die sie eingebrannt oder eingeritzt bekommen haben, zeigen, dass der Mensch zur Nummer wird. Das ist das zentrale Momentum, warum dieses Erinnern an dieses Verbrechen und wie es dazu kommen konnte, etwas ist, das für unsere Gemeinschaft, für unsere freie Gesellschaft, für das, was wir die Menschenrechte und ihre Wahrnehmung, die für uns vielleicht zu selbstverständlich erscheinen, freie Meinungsäußerung, all das, um das dauerhaft sicherzustellen. Deswegen ist dieses schmerzhafte Erinnern notwendig. Im Jüdischen Museum zu Berlin, die haben was ganz Besonderes gemacht, die haben von vom ersten Tag der Machtergreifung an, sogenannten Machtergreifung an, eben bis zum Niederwerfen des Regimes am 9. Mai 1945, haben die für jede einzelne juristische Maßnahme, Verordnung, Gesetze, was sie wollen, die Bewegungsfreiheit der jüdischen Menschen in Deutschland eingeschränkt hat, so eine Art, ja, Fahne ist falsch, so eine Art, Sie kennen das aus so Läden, da kann man so Vorhänge rausziehen, ne? Das haben die dort aufgehängt. Pro Jahr und pro Monat, was da an Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und so weiter, bis hin natürlich dann zum offenen Deportation und zum Massenmord stattgefunden hat. Und das haben deutsche Juristen gemacht. Das ist beängstigend, was denen alles eingefallen ist. Wie man jüdische Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit faktisch jeden Monat ein Stück weit, und für andere Gruppen galt es ja dann auch, weiter einschränken konnte. Dass einem das einfallen kann. Diese Triebkraft dieses abartigen Gedankens. Und daran muss erinnert werden. Ich war neulich auf einer Veranstaltung da, das haben die ganz unbewusst gezeigt, da ging es um die Witen, eben das wieder lebendig machen, das Zurückgeben von Namen an diese Nummern, an diese Menschen, die dort vernichtet wurden. Es muss Ziel sein, denen ihre Namen wiederzugeben. In München haben wir ja einen Streit gehabt, ob das mit Stolpersteinen oder mit anderen Formen des Erinnerns an ihre alten Wohnung richtig ist. Dieses Zurückgeben von Identitäten und Namen, das ist wichtig. Das war so eine sehr gute Aktion einer Schule, die, wie es ja Gott sei Dank an vielen Orten passiert, sich in ihrer Stadt, war eine kleine, im Fränkischen eine kleine Stadt, die haben eben diese Lebensläufe von jüdischen Familien und so weiter erarbeitet. Und die haben ihre Dokumente gefunden. Und ein Dokument haben sie dann so auf dieser Größe an die Wand geworfen. Das war der Auszug aus dem Melderegister dieser Stadt. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo es war. Richtig groß an die Wand geworfen. Sie kennen so ein Formular, das damals halt mit Schreibmaschine und dann nur mit Stift. Unten war dann also ein, halt, den Namen weiß ich nicht, also ein Name, der natürlich mit Israel hinterlegt wurde. Das war schon eine dieser perfiden Maßnahmen, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger, Frauen war Sarah und Männer Israel, die konnten Felix Huber heißen. Dann hießen die und mussten in ihren Papieren Felix Israel Huber führen. So. Und dann stand unten, also war das war geboren, wann, lebt in dieser Stadt und dann war also so ein Vermerk mit blauem Stempel, Aberkennung der Staatsbürgerschaft, war natürlich dann Staatenlosigkeit am irgendwas in den späten 30er Jahren, also wie dann den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Und jetzt kommt das Erste. Und dieses Dokument hat überlebt, der Mensch auch, der jüdische Mensch. Und jetzt, Sie haben unten auf diesem Formular, so DIN A4, unten rechts einmal war dieser Stempel, wo eben der Nazi-Beamte dann diese Verordnung umgesetzt hat, Entzug der Staatsbürgerschaft. Und unten links war wieder so ein blauer Stempel. Da hat dann der Beamte im Jahre 46, also ich glaube 45, wie auch immer, hat also eine kurze Zeit nach Ende des Regimes einen Stempel da unten drauf gesetzt. Die Staatsbürgerschaft wurde nach Verordnung sowieso im Jahre 1946 wieder zurückgegeben. Damit man den Irrsinn sieht. Darum geht's. Zu erkennen, zu wissen, dafür sensibel zu sein, wann Dinge möglicherweise gefährlich werden. Deswegen ist Erinnern so wichtig. Das Erinnern hört aber nicht mit dem Erinnern an die Shoah auf. Das Erinnern ist wichtig, auch die Erinnerungsarbeit, dass man die Täterorte hebt, pflegt, im wahrsten Sinne des Wortes, die werden jetzt 80 Jahre alt, leider das KZ Dachau bald 100, die Mutter aller KZs in Anführungszeichen. Man muss auch die Herrscherorte, die Kult- und Täterorte erhalten und erklären, erläutern, was da war, was das Faszinosum dieses Kults war, wie das geschehen konnte. Und wir müssen auch an die Wirkung dessen denken. Ich erlaube mir heute auch über den 7. Oktober 2023 zu sprechen. Ich war in einem dieser Kibbutz und ich war auf diesem Feld, wo 300, 400 junge Leute dahin gemordet wurden und wo jetzt zwei Mädchen oder ein Mädchen am letzten Samstag freikam, die dieses Massaker überlebt hat und entführt wurde von diesem Feld. Es war der größte Anschlag auf jüdische Menschen, nur weil sie Juden sind, seit dem Holocaust. 1200 Tote, Tausende von Verletzten. Totale Staatsversagen in Israel. Und jetzt komme ich in dieses Kibbutz Nir Oz. Das ist der Ort, aus dem der kleine Bub kommt, der jetzt auch auf der Liste der angekündigt zu freilassenden Geiseln sind. Der ist 2 Jahre alt, aus diesem Kibbutz kommt er. Den Kibbutz gibt es nicht mehr. Das ist ein Kibbutz, sind Bungalows in herrlicher Naturlandschaft, total vernichtet worden. Also die haben 8 Stunden gewütet in diesem Ort, bis die israelische Armee kam. Also ich sage auch da totales Staatsversagen, auch das wird Folgen sicher zeitigen. Und die haben uns erzählt, wie das gegangen ist. Ich erinnere mich an einen zerstörten Bungalow, in dem hat eine behinderte Dame und ihre Mutter gewohnt. Die wurden erschossen und verbrannt. Und was von den 2 Frauen übrig geblieben ist, ist ein verbranntes Metallgestell eines Elektrorollstuhls. Und so ging das weiter. Die sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist unbeschreibbar. Und es wurde ganz bewusst diese lodernde, ungezügelte Form von Terror und Gewalt gegen lebende Körper und gegen tote Körper angewendet und auch dokumentiert. Und Sie wissen das, der eine oder andere hat es vielleicht angetan, das ist ins Netz gestellt worden. Es gibt da auch einen Zusammenschnitt der israelischen Armee, den ich mal eine halbe Stunde dauerte. Nach 20 Minuten haben wir dann ausgeschaltet, weil das unerträglich ist. Und auch da spielt die Erinnerung an die Shoah eine üble Rolle. Weil es gibt wohl keine Familie auf der Welt, die nicht persönlich ein Trauma, eine persönlich familiäre Schocksituation an die Shoah mit der Shoah hat. Zumindest wenn es eine europäischstämmige jüdische Familie ist, die überlebt hat. Und eins hat funktioniert. Nämlich, dass dieser zügellose Terror die jüdischen Familien auf dieser Welt, die jüdische Gemeinschaft, an dieses kollektive Trauma der Shoah erinnert und zu einer Verunsicherung und zu einer Erschütterung der jüdischen Gemeinschaft neben allem anderen geführt hat. Das gilt für Israel selbst, das gilt aber auch etwa für die jüdischen Familien in München. Das muss man auch wissen. Die Bilder aus Gaza sind schrecklich. Israel wehrt sich, man muss kritisieren, auch gerade der Mut vor Freunden ist manchmal stärker oder ist manchmal schwieriger zu leisten als der Mut vor Feinden oder nicht einem Kreis, dem man sich vielleicht irgendwie aus Solidarität und zugeneigt fühlt. Es ist die Frage zu stellen, ob die israelische Armee Kriegsverbrechen begangen hat oder nicht, wahrscheinlich. Es ist genauso die Frage zu stellen, ob die israelische Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu nicht nur richtig oder falsch, sondern möglicherweise auch rechtswidrig gehandelt hat. Das ist alles richtig. Und Gott sei Dank ist jetzt, auf wessen Druck auch immer, zeigt sich ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Wir wollen weder das Leiden der Menschen in Gaza, noch im Norden Libanons, noch im Norden Israels oder die Folgen eben dieses Terroranschlags vergessen. Was aber nicht geht, ist, das hat auch was mit Erinnern zu tun, dass jüdische Menschen in diesem Land, hier ums Eck, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger jüdischen Glaubens, für die Vorgänge in Israel, die schrecklich sind und die Bilder unerträglich, persönlich in politische Geiselhaft genommen werden, in ihrer Freizügigkeit. Jüdische Menschen leben immer anders wie die Mehrheitsgesellschaft, weil die immer schauen müssen, wem sie begegnen, wo sie sind, was sie sagen, ob sie ihren Namen sagen, schon immer. Aber seit dem 7. Oktober werden jüdische Menschen in dieser Stadt, in diesem Land angegangen, beleidigt, Freundschaften abgebrochen, die werden im Beruf behindert. Wenn sie in bestimmten Gremien oder Beziehungen zu Israel stehen, werden sie massiv angegriffen, diese Beziehungen zu kappen. Wie können Sie als Jude, Sie sind damit verantwortlich? Das ist die Lage von jüdischen Menschen in diesem Land, an den Universitäten zumal. Erst vorgestern Nacht ist wieder eine illegale Veranstaltung versucht worden, durchgeführt zu werden an der TU. Es wurde dann unterbunden, da stehen dann Dinge wie Intifada von Munich to Gaza. Intifada bedeutet nichts anderes als das Umbringen von Juden, End Israel und all diese Dinge. Das heißt nicht, ich sage es noch einmal, dass man nicht die israelische Regierung, die israelische Kriegsführung, die israelische Militärführung, Sie haben eben es vielleicht wahrgenommen, dass der israelische Generalstabschef seinen Rücktritt angekündigt hat, aufs Schärfste kritisieren kann, muss. Aber wir müssen schon die Zusammenhänge sehen. Jetzt hoffen wir, dass sich das löst. Und dass dieses Erinnern etwas ist, was dem Menschen eigen ist und dass man aus Geschichte, Geschichte wiederholt sich nicht, aber hoffentlich kann man aus Geschichte ein Stück weit lernen, ein Stück weit Schlüsse ziehen. Und wenn Sie erlebt haben, dass nach dem 7. Oktober jüdische Familien ihre Kinder, Frauen sowie die Ukrainer aus der Ukraine, also in dem Fall ausgeflogen haben, auch nach München. Dann kamen auch die Enkel und Urenkel von Frau Knobloch nach München. Und die sind nach wenigen Monaten wieder nach Israel, weil sie die öffentliche Stimmung, wie sie sich in unserem Land entwickelt hatte, nicht mehr ertragen haben. Auch das gehört zum Ganzen. Deswegen hat der Innern immer zwei Richtungen. Das sind nämlich dessen Bewusstsein, was in deutschen Namen geschah, in dem Fall, andere müssen sich an ihre Nase fassen, aber auch die Konsequenzen zu ziehen und dafür Sorge zu tragen, dass das, was uns aufgetragen ist, nämlich dieses nie wieder auf dem Boden der freiesten und stabilsten Demokratie, die auf deutschem Boden je existiert hat, dazu zu nutzen, diese Freiheiten, diese Menschenwürde, diese Menschenrechte, die in unserem Namen anderen genommen wurden, zu verteidigen. Ich glaube, das ist der Auftrag, den man mit diesem 27. Januar am besten verbindet. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß, dass ich Ihnen keinen schönen Abend bereiten konnte.